Wie kann Kirche und Netzwerk funktionieren, wenn wir so unterschiedlich sind? Und in dieser Titelfrage schwingt irgendwo auch der Gedanke mit, dass Vielfalt auch etwas Schwieriges sein könnte. Etwas, was zu Konflikten führt und herausfordert. Und vielleicht wäre es doch einfacher, wenn alle gleich und einheitlich wären. Und am besten noch so wie ich. Aber dass das ein Trugschluss ist, das sehen wir häufig in unserem Alltag. Schaut euch mal das Bild an. Ein Orchester mit nur Trompeten. Dass das kein musikalisch genussvoller Abend wird, ja, das ist vorherzusehen. Oder eine Fußballmannschaft, die ihre Aufstellung so wählt. Hey, da brauchst du kein Experte zu sein, um zu sagen, die werden keinen Erfolg haben. Einzelne Stärken kommen dann zum Tragen, wenn andere andere Stärken haben und diese auch in die Waagschale werfen. Und auch die Bibel ist voll von Bildern, die zeigen, dass Kirche und Reich Gottes genauso funktioniert. In dieser Ergänzung funktioniert wie ein vielfältiges Orchester, wo ihre unterschiedlichen Positionen ganz bewusst aufstellt. Oder eine Mannschaft, die ihre Positionen bewusst verteilt. Und Paulus beschreibt uns das in diesem ganz bekannten Bild vom Körper, vom Leib. Und die meisten von uns kennen diesen Text schon sehr gut. Und trotzdem lade ich dich ein, lass ihn nochmal tief auf dich wirken heute. 1. Korinther 12, 12. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem Teil des Körpers. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf nicht zu den Füßen, ihr seid überflüssig. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. An dieser Stelle wird klar, Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist eine Idee Gottes. Und es ist kein menschlicher Unfall, wo wir jetzt irgendwie damit zurechtkommen müssen. Und darum ist das Thema von heute ja auch nicht, ob Kirche so funktioniert, sondern wie. Wie kann Kirche und Netzwerk funktionieren, wenn wir so unterschiedlich sind? Und wenn wir jetzt eine Antwort auf das Wie suchen, landen wir beim ersten Punkt. Und ich würde sagen, Vielfalt und Ergänzung müssen wir anfangen als Normalzustand verstehen. Das ist das, was unter anderem dieser Korinthertext uns vor Augen malt. Dass es für unser Kirchensein so grundlegend ist. Dass du dich nicht einmal dann selbst aus diesem Vielfalt, von diesem Leibgedanken herausnehmen könntest, wenn du auch noch wolltest. Warum? Weil es einfach keinen Sinn macht. Der Punkt an dieser Stelle ist, weil Gott die Vielfalt gezielt so eingefädelt hat und so vor Augen malt, sind wir eingeladen, aufzuhören, die Problemaspekte zu fokussieren, überzubetonen und anzufangen, sie als Geschenk zu leben. Und ja, wir alle wissen, Vielfalt führt manchmal zu Reibung, Unterschiedlichkeit führt zu Reibung. Unter Christen, in unseren Gemeinden. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Auch bei uns zu Hause, in unserer Ehe. da rebelt es manchmal, weil wir unterschiedlich sind. Aber die Lösung ist jetzt nicht, diese Unterschiedlichkeit wegzumachen, sondern irgendwo einen reifen Umgang damit einzuüben. Zu lernen, dass ich etwas stehen lassen kann, wo ich anders ticke, wo ich sage, das sehe ich nicht so. Aber okay, du bist so, wir können trotzdem zusammen. Das klingt jetzt so einfach, aber wir merken es in unseren Ehen, in unseren Freundschaften, das kann herausfordern, umso mehr im Kirchensetting. Wenn wir also diesen Korinther-Text nochmals ein bisschen auf unseren Kirchesein herunterbrechen, glaube ich, lehrt er uns zwei Punkte. Kirche ist immer größer als dein Beitrag. Kirche ist immer größer als dein Lieblingsschwerpunkt. Und ich habe es versucht, im Interview so ein bisschen anzutönen. Wir müssen diese Unterschiedlichkeit aushalten. Wir dürfen sie aushalten. Aber jeder Einzelne für sich ist gut damit beraten, zu sagen, okay, das ist mir jetzt wichtig. Aber es kann auch sein, dass meinem Nächsten, meinem Sitznachbar links und rechts hinten etwas anderes wichtig ist. Und dass wir dann uns für einen anderen Weg entscheiden. Es geht nicht nur um das, was mein Schwerpunkt ist. Und nochmal einen Schritt mehr herausgezoomt, Reich Gottes ist immer größer als nur deine Lokalkirche. Hey, wenn wir das ernst nehmen, diesen Grundzustand ernst nehmen, dann führt uns das dazu, dass wir Vielfalt nicht nur als Normalzustand verstehen, sondern anfangen, sie aktiv zu suchen, sie bewusst aufzustellen. Und es führt dazu, dass ich anfange, mich zu fragen, wo kann ich als Einzelperson mit dem, was mir gegeben ist, für den anderen da sein? Oder wo können wir als Kirche hier in Grünigen mit dem, was uns gegeben ist, für die anderen da sein? Als der Leib, wo jeder einzelne Körperteil für der andere da ist. Das ist so die Grundlage, die Paulus uns hier in diesem bekannten Text legt. Und von hier aus können wir jetzt einen kleinen Sprung machen. In Epheser 4 skizziert Paulus uns nämlich weiter, wie wir dieses Selbstverständnis ganz praktisch auf unseren Kirchenalltag anwenden können. Oder mit anderen Worten, er beschreibt, was es von jedem Einzelnen braucht, damit wir in diesen guten Modus hereinkommen. Epheser 4, 1 bis 7. Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib. Und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allem steht, der durch alle und in allen wirkt. Jedem Einzelnen von uns hat aber Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er es in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Ich weiß nicht, was dir an der Stelle zuerst auffällt. Aber mir fällt auf, dass Paulus zuerst über das Verbindende redet, bevor er die Gaben und die Vielfalt in den Fokus nimmt. Und das führt mich zum zweiten Punkt für heute. Leb so, dass du in Gott verwurzelt bist, dass er dein Dreh- und Angelpunkt ist. In diesem Mittelteil, Vers 4 bis 6, erinnert uns Paulus an eine Art Grundbestand des Glaubens. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Gott. Und das ist so etwas wie eine ultra verdichtete Zusammenfassung. Bei jedem von diesen Wörtern können bei uns ganze Glaubenswelten aufgehen, wie so eine Tür, wo sich ganze Glaubenskonzepte dahinter verbergen. Und das will Paulus da in Erinnerung rufen. Da ist ein Gott, der uns geschaffen hat, berufen hat, der über allem steht, außerhalb von unseren menschlichen Systemen. Oder diese eine Hoffnung von der Erlösung durch den Auferstandenen, die uns in sein Königreich versetzt, im Hier und Jetzt, die hier und jetzt einen Unterschied macht und die Kreise zieht bis ans Ende der Zeit. Da gehen ganze Glaubenswelten auf. Und es ist eigentlich klar bei dieser Kürze, dass Paulus gar nicht das Anliegen haben kann, alles bis ins letzte Detail zu erklären. Gar nicht möglich mit einem Wort pro Thema. Vielmehr zeigt er an dieser Stelle, da gibt es so etwas wie ein Grundbestand von Glaubensinhalten. Ein Grundbestand von Sachen, die felsenfest sind. Und wenn wir jetzt dann über Vielfalt reden, über unterschiedliche Gaben reden und wenn du dieser Epheser-Text noch weiter liest, da wird noch viel mehr von den unterschiedlichen Gaben dann gesprochen werden. Aber bevor wir das in den Fokus nehmen, ist es entscheidend, dass wir uns über diesen Grundbestand bewusst sind. Dass wir diesen Grundbestand für uns gesichert haben. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, ja, zu wem redet da denn Paulus? Der redet zu Leuten, die waren noch nicht irgendwelche Generationen mit diesem Jesus unterwegs. Das war eine neue Botschaft, die kommt erst an. Und es ist noch nicht zur Kultur geworden. Und ich glaube aber, wenn wir unsere heutige Zeit anschauen, sind wir diesem Moment, der Paulus da vor sich hatte, wieder näher dran, als vielleicht noch vor 50 Jahren, wo so dieser Grundbestand des christlichen Glaubens überall bekannt war. Ich glaube, heute wird es wieder wichtiger, dass wir sagen, wir müssen uns bewusst werden, was gehört denn dazu. Wir leben in einer Zeit, wo das nicht mehr einfach klar ist. Und eines von meinen Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, war Roland Hartmeier. Und er bringt es in diesem Buch auf den Punkt, wenn er sagt, wir müssen Klarheit darüber haben, welche biblischen Wahrheiten unverhandelbar sind und welche religiösen Konstrukte wir abbauen können, ohne dass wir das Fundament des Glaubens einreißen. Und ich glaube, je beliebiger unsere Gesellschaft wird, desto wichtiger ist, dass wir persönlich um diese Frage ringen. Je mehr wir zusammenarbeiten wollen mit verschiedenen Kirchen, vielleicht sogar auch später außerhalb unseres Verbandes, desto wichtiger ist es, dass wir um diese Frage ringen. Was ist wirklich fix? Und was ist Konstrukt und kann weg, übertrieben gesagt? Und vielleicht bist du heute da und du ärgerst dich darüber, dass Kirche überhaupt noch an etwas Fixem festhalten will. So nach dem Motto, Christ, das ist von vorgestern. Warum wollt ihr das? Dann möchte ich dir ein Bild mitgeben. Es gibt so einen bisschen älteren Film, einen Hollywood-Film, Gravity. 2013 ist der herausgekommen. Da verliert eine Astronautin den Kontakt zu ihrem Raumschiff und sie treibt völlig haltlos durchs All. Keine Richtung, kein Fixpunkt, kein Halt, einfach irgendwo hinweg. Und wenn du diesen Film siehst oder wenn du diese Szene dir vor Augen malst, dann merkst du, das ist definitiv keine erstrebenswerte Ausgangslage. Du möchtest um keinen Preis in der Welt in dieser Ausgangslage sein. Zumal du dann auch weißt, so in ein paar Stunden ist dein Sauerstoff zu Ende. Und doch fühlen sich viele Menschen in unserer Zeit auch von diesem Bild angesprochen. Und sie sagen, genau so fühle ich mich, wenn alles weggewischt wird. Kein Halt mehr. Nichts mehr, wo Struktur gibt, wo ich mich festhalten kann. Und wenn wir jetzt also als Kirche dieser Forderung nachgeben würden und alles wegwischen würden, alles freischweben würde, dann hat auch unser Glaube, unser christlicher Glaube, keinen Halt mehr zu bieten. Keine Hoffnung, kein Anker. Nichts, was wirklich Substanz hat. Und es kann nicht das Ziel sein. Wenn wir aber auf der anderen Seite stur an Dingen festhalten, die einfach, sage ich mal, im Laufe der Kirchengeschichte konstruiert worden sind, oder vielleicht so als zusätzliche Gartenhägli um unsere Gedanken herum konstruiert worden sind, wenn wir an dem festhalten, zum Beispiel bei uns in Uster, wenn die Bühne jetzt um jeden Preis hätte müssen am anderen Ort stehen bleiben oder die Orgel drin bleiben, ja, das ist menschlich konstruiert. Und so gibt es auch, ich glaube, auch theologische Aspekte, die wir aufgeladen haben mit Konstrukten. Und wenn wir da nicht fähig sind, die beiseite zu wischen, dann untergraben wir diese gewünschte Vielfalt, diese Anschlussfähigkeit, wo wir heute darüber sprechen, wo wir auch in diesen beiden Texten sehen. Und darum, glaube ich, ist dieser zweite Schritt als Zwischenschritt so wichtig, dass wir lernen, darum zu ringen, an was wollen und müssen wir festhalten und wo können wir weit sein. Und erst wenn wir diese Hausaufgaben gemacht haben, oder das ist etwas, was wir vielleicht auch immer wieder machen müssen, können wir gelassen in eine Weite gehen, wo Vielfalt auch etwas Wunderschönes oder etwas noch Schöneres und auch etwas Entspanntes wird. Und vielleicht bist du auf der anderen Seite heute da und sagst, ja, aber darf man als Christ überhaupt so denken? So mit ein bisschen sortieren klingt das ja fast ein bisschen. Dann lade ich dich ein, befass dich mal mit der Apostelgeschichte 15. Da haben wir heute nicht genug Zeit, um das von da vorne zu machen. Aber lies mal das ganze Kapitel. Das ist so die Szene, wo sie wirklich konstruktiv um eine neue Vielfalt ringen in der Apostelgeschichte. So das Stichwort Apostelkonzil. Wo sie merken, da verändert sich einiges und wie gehen wir jetzt mit dem um, was da auf uns zukommt. Und das Fazit von diesem Ringen der Apostel war, in den zentralen Punkten, da bleiben wir klar, an dem halten wir fest. Zum Beispiel, Rettung geschieht allein aus Glaube, das mit der Beschneidung können wir weg, können wir kübeln. Und gleichzeitig kommt uns da eine Weite entgegen, die mich immer wieder fast irritiert. Vieles anderes, die ganze Geschichte mit der Essensgewohnheit, die wird sehr, sehr weit bearbeitet in diesem Text. Und dort, wo sie Einschränkungen machen, dann um der Vielfalt willen und nicht um der Sturheit willen. Das lohnt sich, mal in dieses Kapitel zu tauchen. Aber meine Frage heute Morgen an dieser Stelle an dich, oder meine Herausforderung, fang an, dich immer wieder konstruktiv auf dieses Ringen einzulassen. Denke nicht, du hast es ein für alle Mal gepachtet. Geh immer wieder auf diesen Weg. Und dann hilft es dir und auch uns als Kirchen auf eine gute Art und Weise, uns auf die Vielfalt einzulassen und in diesen dritten Punkt zu springen. Das ist das Buch noch, wo das Zitat daraus stammt. Dann gelingt es uns als drittes, Vielfalt proaktiv zu gestalten und nicht einfach passiv werden zu lassen. Ich glaube, Kirche und Netzwerk funktioniert am besten, wenn wir in dieser Bewusstheit Vielfalt und Unterschiedlichkeit aufstellen, als Ergänzung aufstellen. Bei diesen Bildern im Hintergrund oder beim Orchester, dass die so sitzen, wie sie sitzen, das ist nicht Zufall. Ja klar, dass die gleichen Instrumente nebeneinander sind, das ist wahrscheinlich jedem noch klar. Aber die Aufstellung, welches Instrument neben welchem sitzt, das ist ganz bewusst so aufgestellt. Oder auch die Fußballmannschaft. Vor jedem Match überlegt sich der Trainer, wie muss das passen? Und wenn da ein Trainer da ist und wenn wir das nicht dem Zufall überlassen, würde der ziemlich schnell merken, Leute, oder Chris, da fehlen drei. Das kommt nicht gut. Und beim ersten Bild, da war einer zu viel. Bewusst aufstellen, da hat es einen Trainer, der hat es im Blick. Und ich glaube, das ist der dritte Punkt für uns, wie das funktionieren kann, dass wir das bewusst aufstellen. Und in diesem bewusst aufstellen malt dieser Epheser-Text uns jetzt zwei Felder zu Augen, wo wir uns ganz persönlich als Einzelperson zu Herzen nehmen können. Da ist zuerst einmal die Ebene der Gefühle und der Haltung. Das überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Hey, wie schnell haben wir das abgehakt? Ja, das ist biblisch, das ist wichtig. Aber wie schwer fällt es mir manchmal? Also wie Also gehe ich davon aus, wenn ich mit jemand anderem zusammenarbeite, mit einer anderen Kirche, der macht das, was er macht. Die machen das, was sie machen, auch aus tiefster Überzeugung in dieser Sehnsucht, diesem Jesus nahe zu sein. Die machen das im besten Wissen und Gewissen. Oder denke ich so ein bisschen, ja, also die sind schon gut, die machen es schon richtig. Aber weißt du, meine Kirche oder Viva Kirche, die ist schon noch ein Sandkörnchen besser. Wir würden das niemals aussprechen. Aber mit welcher Haltung sind wir in dieser Begegnung? Überhebt euch nicht über andere, heißt oder meint, wag dich nicht einmal so zu denken, dass du vielleicht ein Sandkörnchen besser bist. Und für mich in meiner persönlichen Glaubensgeschichte wäre das ganz ein schwieriger Stolperstein, wo ich ganz viel lernen musste, mit dieser Herzenshaltung unterwegs zu sein. Und da war eine ältere Seniorin, die war länger eine Mentorin von mir, die hat mir mal zwei Sätze so vor die Füße geknallt, wo ich wirklich damit zu kauen hatte, um in diese Richtung unterwegs zu sein. Sie hat mir da gesagt, hey, es gibt immer einen Unterschied, Chris, einen Unterschied zwischen der Wahrheit des Evangeliums, der Wahrheit der Bibel und meiner Ansicht und meiner Interpretation. Also sobald ich diesen Text lese und es durch mein neuronales Netz hier oben durchgegangen ist, ja, da schwingen auch meine Gedanken und meine Sachen mit, wie ich da vorne jetzt stehe und euch die Sachen erzähle. Dieser Unterschied wirst du nicht loswerden. Und darum ist es immer ein Ringen und nicht ein eingetütet haben von Wahrheit. Wahrheit ist immer größer als meine aktuelle Erkenntnis. Egal, ob ich jetzt Pastor bin oder nicht. Das musste ich einige Zeit kauen. Aber auch in unserem ganz praktischen alltäglichen Leben. Das Bewusstsein, es gibt Sachen und Situationen im Leben, die lassen sich wirklich unterschiedlich bewerten, anpacken und lösen. Meistens hat es damit dazu, wie bewerte ich so eine Situation? Und ich erlebe in unserem Miteinander oder in unserer Ehe mit Jasmin, wie oft packen wir Sachen total anders an. Und doch im Endeffekt unterschiedliche Wege führen tatsächlich zum Ziel. Erleben wir ständig. Freundlich und geduldig sein heißt an dieser Stelle, ich darf um die beste Lösung ringen, ich darf sie anbieten, soll sie anbieten. Aber ich musste lernen, ich muss nicht immer gewinnen. Das heißt das, freundlich und geduldig zu sein. Ich muss nicht immer gewinnen. Mein Lieblingsthema muss nicht immer gewinnen. Ich weiß nicht, ob dir das einfach fällt, aber mir fällt das alles andere als einfach. Und der Vers geht noch einen Schritt weiter, oder? Geht in Liebe aufeinander ein, das ist in einer aktiven Form. Das heißt, wir setzen uns einander aktiv aus, sind besorgt, ich will dich verstehen, wo du so anders tickst als ich. Ich will wissen und erfahren, was deine Bedürfnisse, was deine Grundgedanken hinter dem sind, was dich antreibt. Das fordert gerade nochmal eine Stufe mehr heraus. Aber vieles steht und fällt bereits auf dieser Haltungsebene. Und erst dann kommen wir zum Umsetzen. Jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt, wie es in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Also jeder von uns hat Sachen, die er besonders gut kann, als Einzelperson, als Kirche. Und da haben wir den Bogen wieder zum Korinthertext und der Aufforderung, mit dem, was mir gegeben ist, dem großen Ganzen zu dienen. Und das proaktiv zu gestalten, heißt, ich weiß, wo meine Grenzen sind, ich weiß, wo ich Ergänzung brauche. Aber ich weiß auch, was ich gut kann. Und das nehme ich und das biete ich an und das werfe ich in die Waagschale für das große Ganze. Und wenn ich es auch noch nicht weiß, dann fange ich an, es zu suchen. Weil es lohnt sich, weil es so der Anfang von diesem Weg ist, in Ergänzung, in Vielfalt zu leben. Und wenn wir das machen, wenn wir anfangen, das anzubieten, was wir können und dort Ergänzung zu suchen, wo wir Ergänzung brauchen, dann entsteht ein Netzwerk, das trägt. Ein Netzwerk innerhalb der Kirche, das erleben wir oft schon, aber auch darüber aus, in unserer Region, in unser Zürich-Oberland, in unserem Fall. Und das ist das, was mich begeistert. Ich denke, ich habe es beim Interview auch schon ein bisschen gespürt. Und wenn wir jetzt Paulus nochmals nehmen zum Schluss, er bleibt nicht bei diesen schönen Worten. Er hat ein Stück weit diese Netzwerkvielfalt auch schon gelebt in der Apostelgeschichte. Und keine Angst, es kommt jetzt kein zusätzlicher Punkt mehr. Ich habe euch einfach ein Bild mitgebracht, wie Paulus das lebt. Und das Bild ist auch auf dem Skript, das im Foyer liegt, wenn ihr das noch mitnehmen wollt, die Zusammenfassung von heute. Bei Paulus in der Apostelgeschichte spüren wir, wie sie das miteinander aufgestellt haben, in einer Form, wo jeder anbietet, was ihm als Gabe gegeben ist und das dem Großen und Ganzen anbietet. Und wie gesagt, ich glaube, innerhalb der Lokalkirche können wir das schon ganz gut. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, dass ja, der Pastor, der kann jetzt da predigen, der soll auch noch Gitarre spielen, Kids-Treff machen und dann nachher das Kaffee rausgeben und vielleicht auch noch das Technikknöpflein drücken. Also ist übrigens schwieriger als nur ein Knöpflein drücken. Aber würden wir nicht auf die Idee kommen. Aber im Netzwerk mit anderen Kirchen sind wir noch nicht ganz so weit. Da denken wir manchmal, jede von uns Kirche muss für alle Altersgenerationen einfach alles abdecken. Nur dann sind wir komplett. Aber das ist ein bisschen ein Trugschluss. Wie wäre es, wenn wir das Gleiche lernen in unserem Netzwerk? Wenn wir zum Beispiel, einfach ein Beispiel, lernen würden und sagen, okay, Ehearbeit, Kurse oder Sachen für Ehepaare, das können wir gemeinsam. Und dann bauen wir gemeinsam so ein Ding, wo aus verschiedenen Gemeinden zusammen daran gearbeitet wird. Und dann reden wir aber auch so davon. Dann sagen wir zum Beispiel, heute oder nächste Woche ist ein Eheprogramm, findet heute in Grüningen statt, in 14 Tagen in Uster. Aber das ist unser Ding, egal ob es jetzt in Uster oder in Grüningen stattfindet. Und wenn wir einerseits diese Sprache entwickeln, andererseits aber auch Teams aus verschiedenen Kirchen haben, die da dran sind, dann fühlt sich das ganz anders an, als wenn ich hier dastehe und sage, ich habe da noch einen Flyer, das ist noch eine coole Sache, könnt dorthin gehen, irgendwo über den Hügel. Das ist nicht Gemeinschaft oder Miteinander. Und ich glaube, da haben wir noch Potenzial. Das ist ein plumpes Beispiel, ich weiß. Aber da haben wir noch Potenzial, als Netzwerkkirche Oberland miteinander Sachen zu entdecken, wo das funktioniert und andere Sachen, wo wir sagen, nein, das gehört in die Lokalkirche. Wir wollen nicht die Lokalkirche abschaffen. Wir wollen irgendwo einen Mix hinkriegen, wo wir sagen, die Lokalkirche ist die Hoffnung für das Dorf. Aber wir können miteinander für unsere Region träumen und einander stärken. Und ein Netzwerk lebt davon, dass keiner alles hat, aber zusammen genug da ist. Musiker, ihr dürft euch parat machen. Keiner hat alles, aber zusammen ist alles da. Ich möchte zum Schluss die Titelfrage zusammenfassend mit 4 Punkten beantworten. Wie kann Kirche und Netzwerk funktionieren, wenn wir so unterschiedlich sind? Erstens, fang an, Vielfalt und Ergänzung als Normalzustand zu verstehen. Arbeite an dem. Werd dir klar darüber, was zum Grundbestand des Glaubens gehört. Wo du daran festhältst, wo wir miteinander daran festhalten. Und in welchen Punkten du getrost weit sein kannst, vielleicht sogar musst. Übernimm Verantwortung für deine Grundhaltung anderen gegenüber, wie du ihnen begegnest. Und dann sei mutig. Lass dich ergänzen. Du kannst nicht alles, ich kann nicht alles. Aber biete auch proaktiv an, das, was dir gegeben ist. Das, was du zu geben hast. Und so entsteht ein Netzwerk, das trägt über unsere Gemeindengrenzen hinweg. Und so funktioniert Kirche in Vielfalt. Amen.